SWR 2.
Reflexe. Literatur im Gespräch. Heute mit den neuen Büchern der beiden Altmeister Peter Handke und Christoph Ransmeier. Der 58-jährige Christoph Ransmeier besteigt schon mal mit Reinhold Messner Berge im Himalaya, doch ein Vielschreiber ist er nicht. Wenn er es tut, dann mit höchstem Anspruch und einigem Erfolg. Hunderttausende lasen 1988 sein erstes publiziertes Buch, die Nacherzählung eines antiken Klassikers und dessen Hintergründe, Ovids Metamorphosen. In Atlas eines ängstlichen Mannes lotst Ransmeier nun in 70 Episoden durch seine breit gefächerten Reiseerfahrungen. Sein Landsmann, der bald 70-jährige Österreicher Peter Handke, ist auch ein Weitgereister. Nur sind seine Reisen eher die in den Gefilden des Kopfes und der Literatur. Handke nimmt in Versuch über den stillen Ort seine sogenannten Versuche wieder auf, setzt sein erzählerisches Skalpell wie zuvor an die Müdigkeit, die Jukebox und den geglückten Tag, nun an besagtes Örtchen und fördert so Banales wie Verblüffendes zutage. Hans-Ulrich Probst und Nicola Steiner diskutieren mit Franziska Hirsbrunner.
Die neuen Bücher zweier Altmeister haben wir also vor uns, Nicola Steiner und Hans-Ulrich Probst. Wir fangen an mit Peter Handke, hören auch gleich mal in seinen Versuch über den stillen Ort rein, aber weil die Erwartungen bei Altmeistern ja hoch sind, möchte ich zuerst kurz wissen, welche Erwartungen sie hatten und ob die sich erfüllt haben. Nicola Steiner.
Ja, ich war sehr neugierig, ich habe mich sehr gefreut auf beide Bücher. Und habe mir wirklich gedacht, jetzt liegen hier zwei Bücher von zwei alten Herren. Und das hatte zur Folge, dass ich beim Lesen wirklich mich mehr mit dem Alter beschäftigt habe als mit dem Stoff an sich zuerst, oder? Ich habe bei Handke habe ich mich plötzlich sehr alt und quasi schon in mittleren Jahren gefühlt und konnte diese Sehnsucht nach einem stillen Ort sehr gut nachvollziehen. Und bei Ransmeier hatte ich den Eindruck, ich bin noch wahnsinnig jung, weil anders lässt sich gar nicht erklären, wie viel er schon erlebt hat und dass mein Leben furchtbar langweilig ist, offenbar.
Hans-Ulrich Probst.
Ja, also ich bin altersmäßig exakt zwischen den beiden Herren, also insofern ist das für mich kein Problem. Handke hat mich natürlich vor allem während der früheren, vor 23 Jahren erschienenen Versuchen interessiert. Da wurden die Erwartungen plus ou moins erfüllt. Da werden wir drüber sprechen. Ransmeier finde ich immer toll, dass jedes Buch bei ihm anders ist und auch da wurden die Erwartungen unbedingt erfüllt.
Dann hören wir uns nun an, wie Peter Handke seinen Versuch über den stillen Ort eröffnet. Es liest Andreas Müller-Crippon.
Lang, lang ist's her, dass ich einen Roman des englischen Schriftstellers A.J. Archibald Joseph, wenn ich mich nicht irre, Cronin, gelesen habe, in einer deutschen Übersetzung mit dem Titel »Die Sterne blicken herab«. Es war ein ziemlich dickes Buch, aber es liegt nicht an dem Autor und seiner Geschichte, die mich damals mitgenommen und begeistert hat, dass ich mich an kaum welche Einzelheiten erinnern kann. Was mir von dem Roman geblieben ist, neben den Sternen, die fortwährend herabblicken, eine englische Bergwerksgegend und die Chronik einer darbenden Bergleutefamilie, abwechselnd mit jener von betuchten Besitzern, wenn ich mich nicht irre. Viel später, angesichts des Films »Wie grün war mein Tal« von John Ford, gaukelten, im guten Sinn, die Bilder der Gesichter und Landschaften mir vor, dass es sich da, obwohl ich's besser wusste, nicht etwa um eine Verfilmung von Richard Llewellyns »How green was my valley«, vielmehr von Cronins »The Stars Look Down« handelte. Dabei habe ich doch von dem Epos der herabblickenden Sterne eine einzige Einzelheit behalten. Aber diese geht mir bis zum heutigen Tag nach. Und sie ist es auch, welche den Ausgangspunkt für mein nun fast schon lebenslanges Umkreisen und Einkreisen des stillen Orts und der stillen Orte bildet. Und mit der jetzt hier dementsprechend der Anfang des Versuchs darüber gemacht werden soll.
Soweit der Anfang von Peter Handkes Versuch über den stillen Ort. Jetzt beim Hören musste ich wieder lachen, wie beim ersten Lesen auch, über dieses »Wenn ich mich nicht irre«. wie wenn man heute nicht googeln könnte oder Filme jedenfalls ausschnittweise schnell auf YouTube nachsehen könnte, dann wüsste man ja auch schnell, ob man sich geirrt hat oder nicht. Für mich lebt das Buch ganz stark von dieser Fallhöhe zwischen dem Thema, ganz profan, dem Klo, und einem ja fast schon altväterlichen Erzählgestus. Wie ging es Ihnen damit, Hans-Ulrich Probst, Nicola Steiner?
Ja, ich glaube, das ist sehr selbstironisch von Handke gesetzt, dieser Anfang. Und so wie es Andreas Müller-Crepon gelesen hat, erst lang ist es her. Man könnte sich das ja auch dynamischer gelesen vorstellen. Und dann hat es nicht diesen Duktus. Ich glaube, er, Handke, spielt damit, dass er sich in die Rolle des fast des Märchenerzählers begibt und dann von diesem profanen Gegenstand zu berichten beginnt.
Ja, wobei ich finde, so profan ist der Gegenstand nicht. Er kommt eben manchmal sehr profan daher und dann bekommt es auch sehr komische Züge. Auf der anderen Seite ist das Thema ja nicht sozusagen die Toilette, das Klo, sondern das Thema ist wirklich der stille Ort, über den man zu einer Sprache findet. Also das sagt er auch relativ am Anfang, dass oben eben die Sterne, die Träume sind, das Unerreichbare und unten der stille Ort, an dem man allein gelassen wird und an dem man quasi sich selbst sein kann und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann und seine Sprache finden kann. Das, finde ich, ist thematisch eben doch noch ein bisschen weitergreifend. Sprachlich, finde ich auch, hat das manchmal ein bisschen absurde Züge, wenn er quasi so ins Zwiegespräch mit dem potenziellen Leser geht und Fragen stellt, wie um sich zu versichern, dass der Leser noch dabei ist.
Trotzdem, Nicola Steiner, also ich will dann gleich von Ihnen auch noch wissen, Hans-Ulrich Probst, wie es Ihnen mit diesem Gegensatz ging zwischen Thema und Sprache. Das Wort Versuch im Titel, das legt ja schon nahe, und die früheren Versuche waren das ja auch. Der Versuch über die Müdigkeit, die Jukebox, der geglückte Tag. Das legt nahe, dass da ein Thema schreibend überprüft wird. Und ich denke, also das wäre dann doch etwas verkürzt zu sagen, also es geht nur um den Rückzugsort. Was fördert er denn da zutage?
Ich glaube, er ist hemmungslos subjektiv. Also Essay und Versuch unterstreicht er das im Gegensatz zur Analyse, also oder eine Abhandlung über eben was das Klo alles sein könnte. Ihm geht's nur um seine Vergegenwärtigung der Erinnerungen, und da ist für ihn der stille Ort das Grund andere. Und das variiert er dann mit seinen Erfahrungen, angefangen vom Internat, wo man sich zurückzieht, als wo das Klo der Schutzort und Asylort ist. Da kann ich mich, ohne im Internat gewesen sein, gut hineinvollziehen mit bei Militärerfahrungen und so. Es gibt diesen Moment, wo man dauernd unter Druck ist, und das ist der einzige Moment, wo eben das Rauschen oder der Lärm aufhört und man einen kurzen Moment innehalten kann. Das variiert er durch, ohne, glaube ich, eben, er hat keinen analytischen Anspruch, sondern er geht den Toiletten nach, sehr schön auch, wie er vergegenwärtigt, dieses Plumpsklo, Meter hoch im großväterlichen Bauernhaus in Kärnten. Also da überzeugt er uns dann wieder als Schreiber, als jetzt eben Analytiker bringt er, wenn Sie sagen, Überprüfung eines Themas, da kommt nicht so viel raus dabei.
Ja, und der Versuch bezieht sich natürlich auch darauf, dass er quasi autobiografisch die Stationen festhält, an denen er auf der Suche nach Geborgenheit war, an denen er quasi diesen stillen Ort in den unterschiedlichsten Kontexten gesucht und gefunden hat. Das sind ja wirklich, in der Regel sind das tatsächlich die stillen Orte, wo man sich zurückzieht auf die Toilette, aber das sind auch Beichtstühle und andere Orte, an denen er quasi zu sich selbst findet. Er sagt einmal, das fand ich sehr schön, erstmals war es meine Person, um die es ging an diesem stillen Ort. Also es ist ja wie auch ein Rückzug zu sich selbst und
Versuch einer Selbstvergewisserung.
Ja, genau.
Also ganz toll ja in dieser Szene, wo er statt mit den Kollegen, also dass er ein Jugendlicher nach Griechenland geht, wo er wandert nur in der nächsten Nähe von Kärnten und dann in einer Bahnhofstoilette übernachtet und die Schüssel umschließt, dass er in einer embryonalen Haltung eigentlich so die Nacht verbringt. Das, sowas habe ich natürlich noch nie gelesen zu diesem Thema.
Also das wäre Stichwort Geborgenheit.
Ja, also diese bei dieser Situation muss ich wiederum sagen, da hörte bei mir sozusagen die Identifizierung mit dem Autor wirklich auf. Es kam hinzu, dass ich tatsächlich, als ich diese Szene las, das ist nicht erfunden. Ich saß im Zug und ging anschließend auf die Zugtoilette und die war kaputt und es war alles über Wasser. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt sehr verklärt und romantisch dargestellt, wie er sich um diese Kloschüssel windet und quasi wirklich im krudesten Moment zu sich selber findet. Also es gibt die deutsche Schriftstellerin Sibylle Levitscharow, die hat einmal über Handke gesagt, dass sich seine wahre Größe als Schriftsteller vor allem in seiner Fähigkeit offenbare, die Schönheit anzuerkennen, wo immer sie sich befinde. Das habe ich in diesem Moment verstanden, was sie meint, weil das ging mir, da war bei mir einfach die Grenze erreicht.
Genau, also das würde ich gerne anknüpfen. Ich meine, das sagt Handke auch explizit über die Art und Weise, wie es auf Toiletten riechen kann, will er nicht schreiben. Er klammert, finde ich, auch doch auch weitgehend aus, dass Notdurft, das ist ein Wort, was er immer wieder gebraucht, ja wirklich etwas zu tun hat mit Not, also dass eben Notdurft allenfalls auch eine schwierige, eine quälende Angelegenheit sein kann. Tabubrüche, darum geht's überhaupt nicht in diesem Buch. Und da kann ich vielleicht nochmal auf meine Frage zurückkommen und diesmal an Sie, Hans-Ulrich Probst. Wie geht das eigentlich zusammen für Sie? Also das Thema einerseits, auch in seiner Profanität, und andererseits wirklich diese hohe erzählerische Geste.
Ich glaube, ich habe schon gesagt, für mich ist da auch ein Stück Selbstironie drin. Er, für die Körperlichkeit interessiert er sich nichts, wie das andere Autoren machen. Es geht ihm immer um diese Zwischenbereiche, auch Licht dunkelt, also das Dämmerlicht, das sind ja oft auch, immer kommt aus gleißendem Licht, sind diese, ich habe noch nie ganz so helle Toiletten gesehen, da ist immer gedämpftes Licht, auch mal was sieht oder nicht. Also er spielt damit und im Grunde ist es, das könnte auch was anderes sein, geht es darum, eben, wo finde ich zu mir selber, wo, und das Entscheidende ist, dass er sagt, in der Außenwelt verstummt er immer mehr, und wenn er sich dann zurückzieht, dann kommt überhaupt die Sprache erst wieder. Also das ist ja sozusagen, das sind poetische Reflexionen darüber, wie komme ich zum Reden und zum Schreiben. Mhm. Und vielleicht müssen wir schon weit vorgeschritten in der Zeit, müssen wir die Schlusspassage erwähnen, die eigentlich mit dem stillen Ort nichts mehr zu tun hat, aber die schönsten Seiten des ganzen Buches sind.
Dazwischen möchte ich noch etwas fragen, bevor wir auf die Schlusspassage kommen. Hängt aber zusammen mit dieser Schlusspassage. Ich muss gestehen, dass ich diesen dominant autobiografischen Ton in dem Versuch über den stillen Ort schwierig fand. Also da war ich immer hin und her gerissen, weil ich finde, ja, Handke erzählt da von etwas ganz Persönlichem, nämlich eben seinem Bedürfnis, sich auch immer wieder zurückzuziehen. Und wo habe ich da eigentlich als Leserin Platz? Was kann ich daraus ziehen? Und ich habe festgestellt, dass es für mich doch wenige Stellen gibt. Eine, die mir sehr gut gefallen hat, weil da auch plötzlich sowas wie eine Szenerie entsteht, ist die Stelle, wo Handke erzählt, wie er an der Uni sich angewöhnte, sich auf dem Uniklo immer die Haare zu waschen und mit einem...
Damals sehr lang waren.
Genau, wie sich das gehörte. Und mit einem Professor sich mal anlegte, während einer Vorlesung frech war, und dann ist er aus dem Haare waschen und kommt dieser Professor rein abends und macht sich da für einen Tät schön, es ist ein älterer Herr, also er schneidet sich dann sogar die Haare in der Nase und in den Ohren und tut so, wie wenn er diesen haarewaschenden Handke gar nicht sähe. Und aus dieser Intimität, die beiden da teilen, und das ist der stille Ort, das Klo ja eben auch, ein Ort der Intimität, wo man auch etwas mitbekommt von anderen, wenn man nicht alleine ist dort, was man sonst nicht mitbekäme, entwickelt sich dann, obwohl dieser Professor weiterhin den Handke schneidet, entwickelt sich dann doch eine Beziehung. Und das war eine Textstelle, wo ich etwas mitbekommen habe, weil da nicht nur Handke selbst und er mit seinem Ego im Zentrum stand. Also, letzte Frage noch, können Sie ja verbinden auch mit der Erwähnung dieser letzten Passage in dem Buch. Wie sehr fühlen Sie sich eigentlich angesprochen?
Also ich habe mich tatsächlich mehr angesprochen gefühlt, als ich erwartet hatte. Das Thema hat mich das hat mich wirklich angesprochen, diese Sehnsucht nach Stille, nach Selbstfindung. Das ist eine Sehnsucht, die ich teile. Es kam dann einfach irgendwann der Moment, wo ich wieder einen Schritt zurückgegangen bin, weil er sich ja in diesen Situationen auch trotzdem, das ist tatsächlich jetzt eine Ausnahmesituation, aber er zieht sich ja ganz in sich zurück. Das heißt, der Leser bleibt auch in diesem Moment dann im Wesentlichen draußen. Und wenn man diesen Schritt geht, dann bekommt es manchmal, finde ich, eine leichte Verschiebung, etwas Komisches, wenn man sich überlegt, dass Handke ja durchaus auch jemand ist, der in der Öffentlichkeit sich nicht nur zurückzieht, sondern sehr dominant Kontroversen hervorruft und auch nachhaltig, ja. Also insofern ist da wirklich ein Spannungsfeld zu finden, was noch spannend ist.
Hans-Ulrich Probst?
Ich glaube, dass das Autobiografische letztlich eben nicht ganz trägt, da bin ich einverstanden über allem. Was letztlich immer wieder trägt bei Peter Handke ist seine Sprache, und darum habe ich die Schlusspassage angesprochen, wo er ja dafür vom Making-of eigentlich redet, dass er nämlich in den Rauhnächten, also zwischen den Jahren, sich zurückgezogen hat, 2011 in Frankreich, wirklich in einer gottverlassenen Gegend, und dort, und wie er das beschreibt, den Umgang mit Tieren, mit den von den unangenehmen Jägern abgesehen, wie er da auf 10 Seiten eben den Umgang mit Stille und den Produktionsprozess zugleich beschreibt, das finde ich hinreißend, dass er wegen diese 10 Seiten liebe ich, dieses Buch.
Und das zeigt auch, dass er seine Sprache gefunden hat.
Ja.
Wir machen hier einen Punkt. Die Angaben noch zum Buch. Peter Handke, Versuch über den stillen Ort, 108 Seiten, Suhrkamp Verlag. Reflexe hier auf DRS2, Literatur im Gespräch mit Nicola Steiner und Hans-Ulrich Probst und den neuen Büchern zweier Altmeister, Peter Handke eben und Christoph Ransmeier. Bevor wir in Christoph Ransmeiers neues Buch reinhören, es sind insgesamt 70, ich nenne sie jetzt mal Reiseepisoden, die alle beginnen mit Ich sah. Eine Frage zum Titel an Sie beide, Nicola Steiner und Hans-Ulrich Probst. Atlas eines ängstlichen Mannes, dies bei einem, der deutlich mehr als die halbe Welt bereist hat, der mit Reinhold Messner Berge im Himalaya bestiegen hat, der mit seinen Büchern weltweite Erfolge feiert. Ist das nicht ein bisschen kokett?
Ja, so ging's mir. Ich fand den Titel am Anfang sehr kokett. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, fand ich ihn sehr treffend, weil es in der Tat ein Atlas ist und ich diese Ängstlichkeit vor der eigenen Vergänglichkeit einfach permanent gespürt habe.
Hans-Ulrich Post?
Ich glaube auch, es ängstlich im Unterschied zum angstvollen Menschen meint, dass er einer ist, der darüber nachdenkt, über die Fragilität, über die Zerbrechlichkeit der Welt und über Tod und ähnlich wie Sie. Also insofern stimmt der Titel für mich. Und Atlas ist auch ein Buch, das man aufschlägt, aber nicht von A bis Z liest. Und so funktioniert es auch, glaube ich.
Dann hören wir rein in den Anfang von Christoph Ransmeiers Atlas eines ängstlichen Mannes. Es liest wiederum Andreas Müller-Crippon.
Fernstes Land. Ich sah die Heimat eines Gottes auf 26 Grad 28 Minuten südlicher Breite und 105 Grad 21 Minuten westlicher Länge. Eine menschenleere, von Seevögeln umschwärmte Felseninsel, weit, weit draußen im Pazifik. Mehr als 3200 Kilometer waren es von diesen umbrandeten, baum- und strauchlosen Klippen ohne Süßwasser, ohne Gras, ohne Blütenpflanzen und Moos bis zur chilenischen Küste, von wo mein Schiff vor einer Woche mit Kurs auf Rapa Nui, die Osterinsel, ausgelaufen war. An die Reling gelehnt, an der ich mich wegen der hohen Dünung immer wieder mit beiden Händen festhalten musste, beobachtete ich seit einer Stunde, wie der am Ende kaum 30 Meter aus dem Wasser ragende Umriss der Insel zwischen Wellenbergen aufgetaucht, wieder versunken und schließlich doch über den Horizont gestiegen war und nun dem Schiff so nahe kam, dass die verwehenden Wasserstaubfahnen der gegen die Felsen donnernden Brecher Bullaugen und Ferngläser beschlugen. Dass dieses unter der Märzsonne glühende wüste Stück Land überhaupt in Sicht gekommen war, lag an einem hunderte Seemeilen langen Ausweichmanöver, mit dem der Kapitän die Ausläufer eines riesigen, von Kap Horn ausgehenden Sturmtiefs umschiffen wollte. Die Dünung, selbst hier und bei strahlendem Himmel immer noch 8 bis 10 Meter hoch, ließ bedrohliche Rückschlüsse auf die Wellenhöhen und Sturzseen in unserem ursprünglichen Fahrwasser zu.
Auffällig bei dieser ersten Geschichte, die wie die restlichen 69 auch nur wenige Seiten lang ist, finde ich, wie viel Zeit sich Christoph Ransmeier nimmt, das, was er eigentlich erzählen will, anzusteuern. Also es geht dann um eine kurze Episode an der Reling mit einem sehr dünnen Mann, einem Bewohner der Osterinsel, der ja sich fast zu Tode hungert und damit eigentlich ein Erbe weiter pflegt, das die ursprünglichen Bewohner der Osterinsel ins Verderben geritten hat, eben jene Menschen, die diese unglaublichen Steinstatuen, die die Maui aufgestellt haben, Moai heißen sie, die Moai aufgestellt haben. Ja, wie kommt diese Erzählweise bei Ihnen an, Nicola Steiner und Hans-Ulrich Probst?
Also das ist jetzt ein gutes Beispiel tatsächlich für alle Geschichten, die dort verpackt sind, egal wo sie spielen, dass er sehr meandernd vorgeht, dass er sehr viele Ebenen hat, sehr viele Schichten und dass die eigentliche Geschichte, die jeweils in diesen kleinen Stücken verpackt ist, sich dann erst am Ende des Textes irgendwie herauskristallisiert. Für mich war das sehr viel Arbeit, das war sehr mühsam, das zu lesen, das muss ich dazu sagen. Es war wirklich anstrengend.
Das fand ich nicht. Ich sind auch nicht alle gleich, aber es ist oft so, dass es etwas langsam angeht und dann die eigentliche novellistische Pointe, die viele Geschichten haben, dass die ganz verdichtet, ganz knapp daherkommt. Manchmal sind es aber auch doch fast nur Wahrnehmungen. Also ich meine, dass ich sah, ist schon programmatisch. Er ist ein Schauer, er ist hier kein Analytiker, er ist ein Erzähler, er gibt keine politischen Analysen. Es kommen Informationen dazu immer wieder über eben die geografischen Breiten. Also man wird schon klar verortet, manchmal auch historisch verortet. Aber zum Beispiel gibt es ja keine Jahreszahlen. Es geht um im Moment, dass man mit seinen Augen etwas sieht und wie er das in Sprache bringt, eben in sehr knappe Sprache. Trotz diesem sozusagen auch wieder märchenhaften Beginn, der auf eine lange Erzählstrecke einen vorbereitet und dann plötzlich ist Ende, das fand ich attraktiv.
Also man muss, glaube ich, dazu sagen, dass jede Geschichte mit Ich sah beginnt. Ja. Also das 70 Mal Ich sah und dann folgt das, was er beobachtet, wo er quasi als mehr teilnahmsloser als teilnehmender Beobachter also das Ganze heranführt und damit natürlich auch eine Distanz zu dem, was er berichtet, herstellt. Ich persönlich bin tatsächlich nicht an diese Orte gefolgt und an die Geschichten, die er dort hat stattfinden lassen, die er berichtet hat. Ich war mir manchmal auch gar nicht sicher, wann war er jetzt eigentlich dabei? Es gibt vor allem eine Geschichte, wo man ganz deutlich merkt, er sieht einen Mann, aber das, was er als Anekdote erzählt, ist sozusagen zeitversetzt. Mhm. Mit diesen Zeitverschiebungen arbeitet er ja sehr viel. Also es gibt, glaube ich, in jeder Geschichte mindestens 2 Zeitebenen, wenn nicht sogar mehr. Es ist wahnsinnig verschachtelt und manchmal fehlte mir einfach die Fähigkeit, dem zu folgen, wo er jetzt gerade sich befindet, zeitlich und örtlich auch. Er springt ja wild von einer Geschichte zur nächsten in der Welt, also in der Welt.
Aber jede Episode für sich ist abgeschlossen. Ja, aber absolut. Das ist ja der Punkt. Das ist ja das meine ich, das Atlas-Prinzip. Man schlägt einen Atlas auf, weil einen etwas mehr interessiert. Und man liest einen Atlas nie linear. Und genau das macht er auch. Darum verzichtet er auch auf die Jahreszahlen. Man kann es dann erschließen, weil es gibt konkrete Angaben über also eine der Geschichten, die einem bleibt, wo er beschossen wird von einem bolivianischen Jagdflugzeug, weil seine Begleiterin eine Geste macht, gerade nach einem Putsch in Bolivien. Das kann man alles dann, könnte man nachschauen. Aber das interessiert ihn nicht. Es spielt zwischen 1970 bis 2011 und das Wesentliche ist eben das, was er an Wahrnehmung in Sprache zaubert.
Richtig, aber der Atlas ist natürlich etwas, um sich zurechtzufinden in der Welt, oder? Man schlägt ihn auf und schaut, wo bin ich eigentlich? Das heißt, man hat ein Koordinatensystem mit oben, unten, links und rechts, Norden, Süden, Westen, Osten. In diesem Buch hat man das eben nicht. Es fehlt die Karte und es fehlt auch unter Umständen ein Foto, um das nachzuvollziehen. Also ich finde, nur der Text ist unzureichend, um mitzukommen.
Für mich, das ist meine letzte Frage an Sie beide, Hans-Ulrich Probst und Nicola Steiner, ist bei Christoph Ransmeyer eine ganz ähnliche Linie am Arbeiten wie auch bei Peter Handke. Die beiden erzählen sehr, sehr eng geführt aus ihrer eigenen Welt. Und da ist natürlich immer die Frage, komme ich da als Leserin rein oder bleibe ich außen vor? Und mir ging es so, dass die Geschichten, die mit Reisen eigentlich ganz wenig zu tun hatten, die jetzt mehr, also wo das Ich sah eigentlich auch eher ein Ich sehe sein müsste, weil es eine unmittelbare Erinnerung ist an etwas, also die Geschichten, die mit seiner Kindheit zu tun haben, mit seinem Vater. Es gibt eine Geschichte, wo der Vater badet, schläft und die Kinder seinen Schlaf beschützen müssen, Bremsen von ihm fernhalten, dann für die erschlagenen Bremsen bezahlt werden und dann nimmt der Vater sein Bad. Das ist eine fast, also eine Geschichte von allegorischer Wucht über Beziehung und auch Nichtbeziehung. Diese Geschichten finde ich sehr schön. Viele Geschichten, da geht es mir ähnlich wie Nicola Steiner. Da finde ich einfach, er hat die Reise gemacht, für ihn war es toll, aber ich fühle mich nicht mitgenommen als Leserin. Trotzdem, zum Schluss möchte ich von Ihnen beiden noch wissen, in welchen Geschichten Ihnen dieser Atlas besonders unter die Haut ging, ob Sie da eine nennen können.
Sie haben ja gesagt, die vom Vater, die finde ich auch großartig. Also da, wo die Menschen vorkommen, wo auch politische Verhältnisse mit einbedacht werden, wie in Kambodscha, oder in Laos, wo er mit einem Mann auf dem Boot ist, der gerade sein Geschäft dem Sohn übergibt, wie er solche Verhältnisse, also wo es auch zwischenmenschliche Verhältnisse gibt, das ist noch überzeugender, als wenn er nur bei der Natur bleibt, obwohl auch da etwa der junge Albatros, das hat mich fasziniert. Im Ganzen geht es ihm, glaube ich, schon um die Zerbrechlichkeit der Welt. Er beginnt ja nicht zufällig mit dieser Osterinsel-Geschichte, die kommt ganz ziemlich am Schluss in einer der längsten Texte nochmals und ist für mich ein Gleichnis für die drohende Selbstzerstörung der Gattung. Also die Menschen dort haben diese Insel kaputt gemacht, aber das steht eigentlich als Signum über dem Ganzen.
Mhm. Es geht also die Vergänglichkeit und auch der Tod, der immer wieder aufscheint wie so kleine Lichtreflexe. Ich habe eine Geschichte, die mir irgendwie sehr nachgeht, die ich wunderbar finde. Die spielt in Istanbul in diesem sehr bedeutenden, also in der Yerebatan-Zisterne, die unterirdisch ist. Und da geht ein Mann den Steg entlang und es ist 70% kann man wegkürzen. Aber die Geschichte ist, er schmeißt eine Münze ins Wasser und schaut hinterher. Und dann steigt er einfach ins Wasser, geht dorthin und dreht diese Münze um und steigt wieder heraus, bevor dann die Wärter kommen, um ihn quasi davon abzuhalten. Und diese Idee, das Schicksal wenden zu wollen, die hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Das ist wirklich, das hängt mir nach. Das finde ich auch sehr humorvoll, mit einem Augenzwinkern, was die anderen Geschichten gar nicht haben. Die sind sehr ernsthaft und sehr wirklich auf die Vergänglichkeit der Welt gezielt.
Damit machen wir auch hier einen Punkt. Christoph Ransmeyer, Atlas eines ängstlichen Mannes, 455 Seiten, S. Fischer Verlag. Und nun wie immer zu den Tipps, den besonderen Empfehlungen zum Ausklang von Literatur im Gespräch. Sie, Hans-Ulrich Probst, empfehlen nicht ein Buch, sondern 44 CDs, Erzählerstimmen, 183 Autorinnen und Autoren, 100 Jahre Erzählung im Originalton. Warum?
Weil das natürlich ein Schatzkästlein der unerhörten Art ist. Es ist jetzt paradox, ich habe eine Minute, um 3200 Hörminuten Ihnen vorzustellen, aber das ist einfach großartig, sich eben für Radiohörerin das alles vor Augen zu führen.
In der gebotenen Kürze, was und wen bekommt man denn da beispielsweise zu hören?
Also 184 Stimmen seit des Beginn des Tonaufnahmen. Also das fängt an mit Sigmund Freud oder Gerhard Hauptmann und geht dann über alle großen. Canetti, Thomas Mann, Dürrenmatt, Frisch, Hesse, Hermann Burger, die man wieder, Peter Weiß, die man wieder hören kann, bis zu den Jüngsten, Judith Herrmann oder Juli C. Und das Schöne dabei ist, dass in den meisten Fällen, jedenfalls wenn das Material verfügbar war, eben auch längere Erzählungen dabei sind, längere Texte, auch nicht unbedingt Romanausschnitte. Man bekommt wirklich einen Eindruck vom Duktus der Texte und wie sie gesprochen werden. Das ist das Grandiose an dieser Ausgabe und es ist jetzt Geschenkzeit, also das kann man wirklich vorbehaltlos empfehlen.
Vielen Dank, Hans-Ulrich Probst. Erzählerstimmen, 183 Autorinnen und Autoren, 100 Jahre Erzählung im Originalton, 44 CDs erschienen im Hörverlag. Sie, Nicola Steiner, empfehlen ein Buch, den neuen Roman der deutsch-französischen Autorin Anne Weber, Tal der Herrlichkeiten. Warum?
Ja, eben nach den alten Herren, eine etwas jüngere deutsche Schriftstellerin, die ich wirklich also sehr bewundere für die verschiedenen Romane, die sie geschrieben hat. Ich habe das vor einigen Wochen, Monaten gelesen und zwar just in der Zeit, als dieser Erotik-Thriller Shades of Grey so groß gehypt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es gibt wirklich zu wenig Bücher mit ordentlichen Sexszenen. Und dann las ich dieses Buch und dachte mir, hey, das ist jetzt wirklich ein Buch, in dem man nur zwei wunderbare Liebesszenen hat, die ganz einmalig sind, die literarisch feinfühlig sind und trotzdem einen wirklich mitreißen. Also eben als Unterschied zu diesem großen Hype kann ich das bestens empfehlen.
Vielen Dank, Nicola Steiner. Hier nochmals die Angaben zu Ihrem Tipp. An Weber, Tal der Herrlichkeiten, erschienen im S. Fischer Verlag.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.